fühle ich mich gesehen in der Medizin. Ja, aber ich tue auch eine ganze Menge dafür.
Da gibt es ja ganze Bücher dazu, wie die Welt also letztendlich nicht für Frauen gemacht ist. Und Operationssäle sind nicht für Frauen gemacht.
Männer brauchen die Gendermedizin genauso wie Frauen und müssten sich da viel mehr engagieren, dann würde es auch weitergehen.
Also da müssen wir uns auch selber an die Nase fassen, wie viel lassen wir uns gefallen. Ja.
Akute Brustschmerzen, ausstrahlend in den linken Arm, Atemnot, es geht um Leben und Tod. Jetzt zählt jede Sekunde. Diagnose ist eindeutig. Herzinfarkt. Doch zum Glück ist der Patient männlich. Zum Glück? Was soll das denn heißen? Eine Studie besagt, Frauen erkranken in Deutschland seltener an einem Herzinfarkt als Männer. Aber wenn Frauen einen Herzinfarkt erleiden, sterben sie häufiger daran. Der Grund ist folgender. Wenn Frauen einen Herzinfarkt erleiden, sind ihre Symptome häufig andere als bei Männern. Zu den Anzeichen zählen und so wie ein Stechen zwischen. Keine Angst, hier liegt kein Schnittfehler vor. Das, was du hörst, ist nichts. Eine Lücke im System. Und die Lücke ist weiblich. Die Symptome, die bei Frauen auf einen Herzinfarkt hinweisen, sind größtenteils unbekannt. Was fehlt, ist das Wissen und die Daten. Falls du jetzt denkst, aber medizinisch geforscht wird doch schon so lange. Ja klar, es gibt nur einen Haken. Geforscht wird mehrheitlich am männlichen Geschlecht. Das hat fatale Folgen. Falsche Diagnosen, falsche Medikamente, falsche Behandlungen oder im Worst Case keine Behandlung. Denn es kann passieren, dass Erkrankungen bei Patientinnen zu spät erkannt werden, falsch interpretiert oder gänzlich übersehen werden. Im Falle eines Herzinfarktes bedeutet das konkret, Frauen entscheiden sich durchschnittlich, aus den genannten Gründen, rund eine Stunde später als Männer in die Notaufnahme zu gehen. Und wir wissen alle, je schneller ein Herzinfarkt behandelt wird, desto größer sind die Überlebenschancen. Das ist krass. Doch das genannte Beispiel ist nur die Spitze des Eisbergs. Denn zugrunde liegt ein über Jahrzehnte gewachsenes Medizinsystem, das Frauen nicht ausreichend repräsentiert. Ich würde fast sagen diskriminiert. Die Ursachen sind vielfältig, aber vor allem historisch gewachsen. Mit Auswirkungen bis heute. Oft wird auch hier gesprochen von den alten weißen Männern. Männer haben die Medizin beherrscht und tun es auch heute noch. Oder warum sind typische Frauenkrankheiten in der Forschung unterrepräsentiert? Warum wird die weibliche Anatomie immer noch fehlerhaft dargestellt? Und wie kann es sein, dass bestimmte gynäkologische Eingriffe laut Strafgesetzbuch illegal sind? Und die größte Frage überhaupt, schafft es die Medizin endlich gerechter zu werden? Und wenn ja, wie? Heutige Station, Klinik für Gynäkologie im Vivantes Auguste Victoria Klinikum in Berlin-Schöneberg. Ich bin Nelly und das ist die erste Folge der zweiten Staffel von Echt krank. Stell dir vor, du hast Schmerzen. Richtig starke Schmerzen. So enorm starke Schmerzen, dass du denkst, dein Unterbauch zerreißt. Um nur ein Beispiel zu nennen. Stell dir vor, diese Schmerzen kommen wieder, immer wieder. Und zwar jeden Monat, jahrelang und gehören zum Alltag. Geh doch zum Arzt, würde dir wahrscheinlich jeder raten. Aber was, wenn selbst Ärztinnen und Ärzte keine richtige Diagnose stellen können? Was, wenn du dich mit deinen Symptomen nicht ernst genommen fühlst? Vom medizinischen Personal? Vom eigenen Umfeld? Ja, letztendlich von der Gesellschaft. So erging es vielen Frauen. Auch mir, bis vor ein paar Jahren. Niemand konnte uns sagen, warum wir solche Krämpfe haben. Warum unsere Schmerzen mehr sind als typische Menstruationsbefindlichkeiten. Der Grund? Die Krankheit, von der ich spreche, war lange Zeit fast vollkommen unerforscht. Ein blinder Fleck der Medizin. Es geht um Endometriose.
Das ist eine Erkrankung, die rein der Frau zugeordnet worden ist, hysterisch zu sein. Hysterisch wird immer nur auf die Frau und das war eben auch das mit den Schmerzen.
Das ist Irit Nachtigall. Irit ist
die Leitung der translationalen Forschung, Lehre und Kooperationen der Vivantes-Kliniken und Professorin an der Medical School Berlin.
Und Irit weiß, dass reine Frauenkrankheiten selten im Fokus der Medizin stehen. Vor allem, wenn es um das Thema Schmerzen geht.
Und ich glaube, dass man deswegen auch der Endometriose zu wenig Aufmerksamkeit gegeben hat, weil es so gut dazu passte, dass die Frau einfach schmerzempfindlicher ist. Die ist halt weicher und die nimmt ihre Schmerzen mehr ernst.
Mit mehr als drastischen Auswirkungen. Für die meisten Menschen war Endometriose bis vor ein paar Jahren ein Fremdwort. Zuletzt ist es immer mehr in die Öffentlichkeit gerückt. Zum Glück. Aufklärungsarbeit hilft. Endometriose wird in den meisten Fällen immer noch viel zu spät diagnostiziert. Denn die Symptome sind sehr unspezifisch. Die Krankheit wird auch Chamäleon genannt. Was das Erkennen der Erkrankung erschwert. Das weiß auch Mandy Mangler. Sie ist
Chefärztin bei Vivantes an zwei Kliniken, einmal im Auguste-Victoria-Klinikum in Schöneberg und im Klinikum Neukölln. Endometriose ist eine Erkrankung, die ungefähr 10% der Frauen in Deutschland betrifft. Also die ist ja gekennzeichnet durch ganz starke Schmerzen bei der Menstruation und zum Teil so starke Schmerzen, dass man ausfällt im Sozialleben oder Arbeitsleben.
Jedes Jahr erkranken 52.000 Frauen an Endometriose. Die Dunkelziffer ist natürlich nicht inbegriffen. Bis viele Frauen eine Diagnose erhalten, vergeht viel Zeit. Im Durchschnitt fast 10 bis 15 Jahre. Viele durchlaufen eine unendlich lange Phase von Arztbesuchen und Untersuchungen. Ich kenne das nur zu gut. Auch ich habe Endometriose und Adenomyose, die Schwester der Endometriose. Mein Fall ist individuell und dennoch kein Einzelfall. Ich habe 15 Jahre warten müssen auf meine Diagnose. Da erklärt sich, wie viel es noch braucht für eine gleichberechtigte Behandlung. Was die Endometriose mit sich bringt und welche Folgen die fehlende Aufklärung birgt, ist fatal. Zu meinem Leben gehören unbeschreiblich kaum vorzustellende Schmerzen. Schmerzen, die alles an sich reißen. Stimmung, Körpergefühl, die gesamte Psyche wird durcheinander gerüttelt. Man kann nicht, wie man will. Und das jeden Monat aufs Neue. 2 von 4 Wochen im Kampf, bis es nicht mehr geht und daraus Alltag wird. Es gibt keinen Lebensbereich, der verschont bleibt. Lange wurde ich weggeschickt. Lange wurde ich nicht ernst genommen. Vorurteile, Unwissenheit, Unklarheit, fehlende Aufklärung. Es muss sich was ändern, denn Endometriose und Adenomyose ist eine Ganzkörperkrankheit und nicht nur eine Menstruationsgeschichte. Prävention und Wissen hätten und würden mir und anderen so viel Leid ersparen. Steile These? Aber würde Endometriose nur Männer betreffen, wäre es mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit deutlich besser erforscht. Weiter geht's mit einer erfreulichen Nachricht. Zum ersten Mal in der Geschichte der Medizin sind mehr Ärztinnen als Ärzte in Deutschland in der ambulanten Patientenversorgung tätig. Die Frauenquote liegt jetzt bei 50,3%, ein Meilenstein. Auch bei den Studienanfängern sieht es weiblich aus. Im Wintersemester 2021-2022 waren in Deutschland über 100.000 Studierende im Fach Humanmedizin eingeschrieben. Etwa 2/3 davon waren Frauen. Zum Vergleich, 13 Jahre zuvor waren es nur knapp die Hälfte. Gerade diese Entwicklung ist eine Errungenschaft. Denn reisen wir mal 100 Jahre zurück. In einen Hörsaal an der Uni. Treppenförmig angeordnete Sitzreihen, unbequeme, klappbare Holzbänke, hohe Decken, vertäfelte Wände, eine große Tafel im Zentrum. Und natürlich ganz vorne, an einem kleinen Pult, der Professor. Und? Der Professor ist ein Mann. Zur Begrüßung hieß es dann ungefähr so:
Meine Dame, meine Herren.
Die Studierenden sind fast ausschließlich männlich. Das Medizinstudium war damals ein Männerstudium.
Meine Großmutter war eine der ersten weiblichen Medizinstudentinnen. Mein Großvater ist extra aus Bayern nach Preußen gezogen, weil da Frauen schon studieren durften. Und da waren meine Großtante und meine Großmutter waren damals als Frauen noch alleine im Hörsaal.
Also in Preußen, also hier in Berlin, wurde 1910 die erste weibliche Studentin in der Medizin zugelassen. Und das ist ein kurzer Zeitraum, um irgendwas zu ändern.
Zurück in die Gegenwart. Denn es hat sich etwas verändert. Das zeigt auch das Beispiel der Gynäkologie. Lange war selbst die Frauenheilkunde reine Männersache. Heute sieht das anders aus. In keinem anderen medizinischen Fach arbeiten so viele Ärztinnen. Schätz mal, wie hoch wird die Quote sein?
Es gibt auch viele weibliche Ärztinnen, also 77%.
Also fast 8 von 10 Gynäkologen sind Frauen. Leider scheint dieses Verhältnis im Gesundheitssystem immer noch eine Ausnahme zu sein. Besonders, wenn wir mal dorthin schauen, wo die Macht liegt, wo die Entscheidungen getroffen werden. Also nach ganz oben.
In den Führungsriegen ist das extrem männlich. Extrem männlich. Weil man in die Riege der alten weißen Männer relativ schwer reinkommt.
Du hast es gehört. Männer regieren die Welt. Immer noch. Mal ganz abgesehen von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Also davon, wie es qualitativ möglich ist, als Chefärztin zu arbeiten. Ganz quantitativ ist das weibliche Geschlecht in den Führungspositionen drastisch unterbesetzt. Der Deutsche Ärztinnenbund hat eine Befragung gemacht und Folgendes festgestellt.
Dass also 87% der Führungspositionen in der universitären Medizin in Deutschland von Männern besetzt sind. Das bedeutet also 13% von Frauen. Und das ist natürlich eine Zahl, die wirklich erschreckend ist irgendwo. Und es gibt sogar All-Male-Panels, die der Lancet ja als Manels bezeichnet. Und also wo nur Männer sprechen, das gibt es auch in der Gynäkologie. Da fühle ich mich natürlich dann überhaupt nicht gesehen und mitgedacht.
Was Mandy gerade angesprochen hat, die sogenannten Manels, also Male Panels, das sind Diskussionsrunden, in denen ausschließlich Männer vertreten sind. Wie krass ist das denn bitte? Ja. Männer treffen sich mit Männern und reden darüber, wie sie die Medizin für alle machen wollen? Wo sind die Frauen? Wo ist da die Gender Equality? Aber mit meinem Unmut bin ich ja zum Glück nicht alleine.
Wenn ich richtig drüber nachdenke, wenn ich all meinen Emotionen nachgeben würde, müsste ich den ganzen Tag ausflippen aus dieser ganzen Sache. Und dann muss ich mich echt wirklich zusammenreißen.
Ich moniere das. Wir sind viele, die darauf achten, dass die Panels mit mindestens einer Frau auch besetzt sind, was ja schon irgendwie ein Unding ist, dass man darauf überhaupt achten muss. Wird es mehr, aber dass es diese Bemühungen überhaupt notwendig sind, finde ich schon irgendwie obskur.
Aber woran liegt das? Sind Frauen die schlechteren Mediziner?
Es gibt mehrere Gründe, warum Frauen sich nicht in Führungspositionen wiederfinden. Einer davon ist, dass die Strukturen für Männer geschaffen sind, von Männern für Männer geschaffen sind. Wir leben halt im Patriarchat, das ist so. Die ganzen Strukturen und Spielregeln sind halt aus männlicher Perspektive gedacht und nicht aus weiblicher.
Und jetzt in der Urologie ist es beispielsweise so, dass wir ein relativ breites operatives Spektrum haben. Oder aber, und das machen wir eigentlich heutzutage fast zu 100%, man macht sie minimalinvasiv. Dieser Da Vinci vielleicht kurz im Hintergrund, das ist ein OP-Roboter. Der Da Vinci-Roboter, der macht nichts alleine, sondern der macht nur das, was ich ihm sage, wie ich ihn steuere. Und das gibt ganz, ganz viele Vorteile, weil so ganz lange Instrumente, die bis in den Bauch hinein reichen, die kann ich nicht besonders gut steuern, wenn ich die in der Hand habe. Und bei der Roboterchirurgie habe ich abwinkelbare Geräte, also ich kann halt viel exakter operieren. Das ist eine große Weiterentwicklung.
Das war Ahmed Mageli. Du kennst ihn bereits aus der ersten Staffel. Klingt erstmal smart und innovativ und als wäre Roboterchirurgie gendergerecht.
Und da hat es also in der Urologie diese Roboterchirurgie geschafft, einen sehr hohen Einsatz zu haben. Also zum Beispiel bei Prostataoperationen ist es sogar in die DRG aufgenommen, dass also Roboteroperationen vergütet werden, mehrere tausend Euro pro Operation. In der Gynäkologie ist es nicht so. Und da ist natürlich erstmal so die Frage, warum ist es so? Warum gibt es überhaupt gar keine gynäkologischen Operationen mit dem Roboter, die vergütet werden? Ist es medizinisch nicht sinnvoll oder nicht? Und ich habe da mich lange damit beschäftigt. Ich mache Roboteroperationen seit ungefähr 12 Jahren. Und bin da sehr tief auch in die Studien eingestiegen, habe selber welche gemacht. Und da kann man sagen, das ist, jetzt mal überspitzt gesagt, ein klarer Fall von unterschiedlicher Behandlung von Männern und Frauen.
Wenn ich jetzt zurückdenke, ich erinnere mich fast nur an Männer, die mit Robotern operieren. Sind die denn überhaupt für weibliche Hände ausgerichtet?
Danke für die Frage. Mandy, schieß los.
Insgesamt also ist so ein normaler Operationssaal in Deutschland überhaupt nicht an Menschen wie mich, die ich seit 25 Jahren operiere, adaptiert. Ich operiere jeden Tag mit Instrumenten, die zu groß sind für meine Hände. Ich muss mich jeden Tag auf eine Stufe stellen, weil der OP-Tisch nicht auf meine Größe adaptierbar ist und so. Ich bin normal groß, 1,68. Also das ist schon ein bisschen trist, weil da in den seltensten Fällen Frauen an der Entwicklung von OP-Instrumenten und diesem ganzen Equipment und OP-Sälen an sich beteiligt waren und das alles nicht auf mich abgestimmt ist. Beim Roboter geht es noch so einigermaßen, weil man den unterschiedlich einstellen kann. Und zum Beispiel kam ich neulich in den OP und eine meiner Oberärztinnen operiert, sie ist auch so groß wie ich, und stand der OP-Tisch war ganz hochgefahren, die Schultern waren hochgezogen, sie stand da so ganz unbequem und hat mit einem männlichen Facharzt, glaube ich, operiert. Da habe ich gesagt, warum macht ihr den Tisch nicht runter? Was ist denn los? So, ja, warum fahrt ihr den nicht runter? So, das sieht ganz unbequem aus, was du da machst. Und dann sagt sie, ja, aber Herr so und so, der Assistent ist ja so groß. Ja, wo ich so dachte, Entschuldigung, aber du musst doch an dich das adaptiert machen. Du bist die Operateurin. Und das ist auch schon so, da kriege ich schon so ein bisschen auch schlechte Laune, wenn ich drüber nachdenke.
Der Männerfokus zeigt sich nicht nur in der Quantität der Führungsposition oder in den Operationssälen. Der Männerfokus in der Medizin ist noch viel, viel grundlegender. Denn wusstest du, dass viele medizinische Studien auf männlichen Probanden basieren? In den meisten Medikamentenforschungen sind noch immer 70% Männer und nur 30% Frauen vertreten. Es ist auch so, dass viel mehr an männlichen Mäusen geforscht wird. Männliche Mäuse sind günstiger, weibliche Mäuse wertvoller, da sie neue Mäuse produzieren. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2014 kam zu dem Ergebnis, dass in 8 von 10 Tests nur männliche Tiere beteiligt waren. Selbst bei Krankheiten, die hauptsächlich bei Frauen vorkommen, wurden nur in 12% an weiblichen Tieren durchgeführt.
Was ich auch noch mal extrem finde, erst die männlichen Mäuse, dann die Männer und dann machen die Männer die Medizin.
Dass medizinische Studien hauptsächlich auf Männern basieren, hat enorme Konsequenzen. Die Ärztekammer bringt es dramatisch auf den Punkt. Der Gender Data Gap kostet Menschenleben.
Der Gender Data Gap zieht sich im Prinzip durch die gesamte Medizin. Man hat eigentlich gedacht, dass alle Menschen gleich sind und Frauen, das sind eigentlich nur so kleine Männer. Die kann man einfach genauso behandeln wie die Menschen, an denen man die Studien immer durchgeführt hat. Und die Studien hat man zu Medikamenten und zu allem Möglichen immer an Männern durchgeführt. Und dann hat man einfach dieses Wissen, was man da gewonnen hat, auf die Frauen übertragen. Und jetzt wissen wir aber, Frauen haben zum Beispiel einen Zyklus und sind immunologisch ganz anders.
Aber wir behandeln Männer und Frauen komplett gleich. Also wir wissen aber wirklich, unser Immunsystem ist extrem unterschiedlich. Hat man bei Covid total gut gesehen. Man stellt das fest und dann macht man nichts.
Man kann diese Daten nicht einfach 1:1 rübernehmen von Männern. Das geht nicht.
Aber wir machen genau das. Die Auswirkungen des Gender Data Gaps sind unterschiedlich ausgeprägt. Sie können harmlos sein und den Alltag für Frauen etwas umständlicher gestalten. Wie zum Beispiel die Höhe des Operationstisches. Doch die systematische Lücke kann lebensbedrohlich werden. Das ist der Fall, wenn die Sicherheitsvorrichtungen in Autos wie Airbags und Gurte die weibliche Körpermasse nicht berücksichtigen. Oder wenn Frauen beispielsweise die gleiche Medikamentendosis bekommen wie Männer. Was dann in Konsequenz die Gefahr einer Überdosierung erhöht, sowie die Chance an Nebenwirkungen zu erkranken.
Echt krank ist, finde ich, bei uns in der Gesellschaft, dass wir zu wenig von Daten verstehen, also diese Datenkompetenz und damit auch die Gesundheitskompetenz nicht. Dann ist es Garbage in, Garbage out.
Medizin basiert auf Daten. Und weil die Daten, die erhoben sind, eben zum Großteil auf Männern basieren, geben wir den Modellen quasi fehlerhafte Daten. Wir schließen von Männern auf Frauen. Das zeigt auch folgendes Beispiel. Denn wenn du jetzt denkst, die Gefahr ist doch erkannt, wo ist das Problem? Die Praxis sieht halt aber leider noch ganz anders aus.
Und das Interessante ist jetzt, dass jetzt auch die KIs ja trainiert werden auf die Früherkennung von Sepsis zum Beispiel. Da ist der Beginn dieser Früherkennung, das muss man ja irgendwann sagen, so da ist der Moment, da geht die Sepsis los. Und das, was davor ist, sind die Daten, die genutzt werden zur Früherkennung der Sepsis. Und da hat man sich zum Beispiel bei der einen KI darauf geeinigt, dass man die Abnahme von Blutkulturen nimmt. Frauen bekommen aber in allen Datenbanken, die ich kenne, 1/3 weniger Blutkulturen abgenommen, weil sie weniger stark mit ihren Körpern am Anfang reagieren auf den Erreger, weil sie eine bessere Abwehr haben. Und deswegen wird die KI für uns schon wieder schlechter trainiert, weil wir einfach schlechter dargestellt werden. Und wahrscheinlich, wenn wir uns jetzt nicht darum kümmern, wo ich gerade einen Forschungsantrag mit den Kollegen schreibe, dass das eben nicht kommt, dann werden wir Frauen auch in der Früherkennung von Sepsis unterrepräsentiert sein.
Und das bedeutet?
Was man dann aber weiß, wenn wir dann auf die Intensivstation kommen als Frauen, dann sterben wir mehr. Was vermutlich daran liegt, dass wir zu spät erkannt werden. Und das ist einer dieser Gender Data Gaps, den wir unbedingt schließen müssen in der nächsten Zeit.
Frauenfeindliche KI. Na toll. Die Ungleichheit wird reproduziert. Aber wovon soll die künstliche Intelligenz denn auch lernen, wenn die medizinische Norm männlich ist? Und die Norm beschreibt einen typischen Mann. 75 Kilo, 1,80 groß. Ganz ehrlich, es ist noch nicht einmal klar, inwieweit dieses Maß aller Dinge alle Männer gut repräsentiert. Fest steht jedenfalls, Frauen sind abseits dieser Norm, also eher eine Variation des Standards. Und das alles auf Kosten der Gesundheit der Frauen. Wie das Beispiel des Herzinfarkts zu Beginn gezeigt hat. Oder dem Wissen, dass jede 10. Frau an Endometriose leidet. Oder ganz radikal, wie in einer der größten Medizintragödien des 20. Jahrhunderts, dem Contergan-Skandal. Wir sind in den 60er Jahren. Es ist die Zeit, in der die ganze Welt verrückt ist nach Elvis. Frauen feiern den King of Rock'n'Roll und die Medizin feiert ihr neuestes Medikament. ein Schlaf- und Beruhigungsmittel, das in Deutschland von rund 5 Millionen Menschen eingenommen wurde. Darunter auch Schwangere, denen das Mittel unter anderem gegen ihre morgendlich auftretende Übelkeit verschrieben wurde. Ein gravierender Fehler, wie wir heute wissen. Denn das Schicksal der sogenannten Contergan-Kinder ist bekannt. Sie leiden an schweren körperlichen Fehlbildungen. Doch wie konnte das passieren? Das Medikament bzw. der Wirkstoff, Thalidomid, war zuvor nur an Nagetieren getestet worden, aber eben nicht an schwangeren Nagetieren. Aber gerade das wäre entscheidend gewesen, um die Risiken für den Menschen, insbesondere für die Frauen, zu erkennen. Und der Fall hatte weitere Auswirkungen. Infolge des Skandals wurden Frauen im gebärfähigen Alter ab 1977 von frühen klinischen Studien und Medikamententests ausgeschlossen. Mal ganz abgesehen davon, dass Schwangere bis heute routinemäßig von klinischen Studien ausgeschlossen werden. Die Konsequenz? Keine Studien, keine Daten, kein Wissen. Oder kurz gesagt, die radikale Verstärkung des Gender Data Gap. Erst ab dem Jahr 2004 wurden genderspezifische Eigenschaften wieder europaweit in Studien dokumentiert. Aber dazu später mehr. Erinnerst du dich noch an deine Schulzeit? Biologieunterricht? Sexualkunde? Vor deinem geistigen Auge. Schlag mal das Schulbuch auf. Was siehst du? Ich sehe da Abbildungen, die wirklich jeder kennt. Männliche Anatomie, Penis. Weibliche Anatomie, Vagina.
Aus mehreren Perspektiven macht mich das natürlich so ein bisschen fertig, weil Scheide, da steckt man eben das Schwert rein, das ist sehr auf Penetration fixiert und das ist auch nicht korrekt, sondern es müsste da die Klitoris abgebildet sein, als äquivalentes Organ zum Penis.
Kurz Zusammenfassung. Bei Männern liegt der medizinische Fokus also auf der Erektionsfähigkeit des Penis. Und bei Frauen? Sollte die Erektionsfähigkeit der Klitoris nicht auch im medizinischen Fokus stehen? Als gleichberechtigtes Gegenstück sozusagen. Aber wie etwas fokussieren, dem lange gar keine Bedeutung geschenkt wurde? Ganz nach dem Motto, falsch gelernt, weil falsch gelehrt.
Wir haben in den Anatomiebüchern, auch in denen, mit denen ich gelernt habe, gab es die Klitoris überhaupt nicht abgebildet, gar nicht. Oder vielleicht mal so als kleines Knöpfchen, das wird dann auch so beschrieben. Da steht dann so Kitzler oder so und dann steht da hier so groß wie eine Perle oder so, habe ich neulich gelesen in einem Anatomie. Oder wie eine Erbse oder so, so ganz klein, was total absurd ist, weil die Klitoris ist 10, 11 Zentimeter groß. Größer als der durchschnittliche Penis, haben Studien ergeben. Und aber da können jetzt die Biologiebücher auch nicht so richtig was dafür, weil die bilden ja nur ab, was wir als Gesellschaft so machen.
Wenn wir uns nochmal klar machen, nicht korrekte Abbildungen in Schulbüchern bedeutet weniger oder sogar falsches Wissen. Gut, dass das zumindest im Medizinstudium anders ist. Gut, dass dort gelehrt wird, was in der Praxis angewendet wird, zum Beispiel Schwangerschaftsabbrüche. Oder etwa nicht.
Man kann sich jetzt angucken an den Universitäten, ob Schwangerschaftsabbrüche Teil der Curricula sind. Aber in den allermeisten Universitäten ist es nicht der Fall. Die selbstbestimmte Frau, die macht uns als Gesellschaft Angst. Ja, die sexuell selbstbestimmte Frau, die für ihren Körper entscheidet, die sich traut, Nein zu sagen, das macht uns als Gesellschaft Angst. Warum? Weil sie potenziell natürlich den Fortbestand bedroht, ne? Wenn sie keine Nachkommen großzieht, ja, dann ist unser Fortbestand bedroht. Das ist natürlich heute in der zivilisierten Gesellschaft überhaupt nicht mehr so. Das kommt aber noch von früher. Ne? Also dieses Gefühl, dass wir dann nicht mehr als Gesellschaft weiter funktionieren. Und da muss man sich von distanzieren.
Schwangerschaftsabbrüche. Das, wovon Mandy hier spricht, ist nicht etwas, das am Rande der Gesellschaft auftritt. Was heimlich hinter verschlossenen Türen getan werden muss. Schwangerschaftsabbrüche sind häufig. Pro Jahr über 100.000 Frauen und dementsprechend auch genauso viele Männer entscheiden sich, eine Schwangerschaft abzubrechen. Aus den individuellsten Gründen. Und das, obwohl es momentan nicht legal ist. Es ist straffrei, aber nicht legal.
Das ist natürlich schon eine krasse Sache, auch für mich als Ärztin persönlich, dass ich illegale Sachen tue auf meiner Arbeit. Wenn man Schwangerschaftsabbrüche begleitet, dann hat man als Gynäkologin immer das Gefühl, dass man sozusagen, dass das juristische Konsequenzen haben kann.
Glaubst du nicht? Der einschlägige Paragraph steht im Strafgesetzbuch und lautet wie folgt. Ich zitiere, Paragraph 218 Absatz 1 Satz 1. Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Sowohl die beteiligten Ärztinnen als auch Ärzte und die Patientin machen sich faktisch strafbar. Ärztinnen wie Mandy gibt es in Deutschland also nicht viele. Denn überspitzt gesagt, wer will schon mit dem halben Bein im Gefängnis stehen? Wenn Mandy Schwangerschaftsabbrüche durchführt, tut sie also etwas Illegales. Da das so ist, machen das auch immer weniger. In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Anzahl der Kliniken und Krankenhäuser, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, fast halbiert. Und die Frage ist, warum ist das so? Ist das Verbot von Abbrüchen noch zeitgemäß? Vor mehr als 150 Jahren wurde der Paragraph Gesetz. Ins Gefängnis kommt dennoch niemand. Denn unter bestimmten Voraussetzungen kann einer Strafe entgangen werden.
Also zum Beispiel, dass sie 3 Tage Beratungszeit vergehen lassen und noch andere Auflagen.
Wie du siehst, es ist kompliziert. Und daher kann ich persönlich die Forderung, diesen Paragraphen endlich abzuschaffen oder zu reformieren, hundertprozentig nachvollziehen. Und auch hier wieder der Blick an die Unis. Denn schauen wir mal auf den Lehrplan. Oder wie es im Fachjargon heißt, Curriculum. Was sehen wir? Genau. Nichts.
In den allermeisten Universitäten ist es nicht der Fall. Deswegen gibt es die starke Vereinigung Doctors for Choice und Medical Students for Choice, die eben in so freiwilligen Seminaren Schwangerschaftsabbrüche lehren. Und da können dann die Medizinstudierenden kommen und sich das angucken und üben, wie das geht. Weil das eben nicht gelehrt wird. Und diese Medical Students for Choice, die wurden zum Teil sogar aus den Universitäten rausgebeten, sag ich mal, weil die sehr männlich geprägte Medizin das nicht wollte.
Was mir hier bei all dem Gesagten gerade klar wird, Gynäkologie ist extrem gesellschaftspolitisch.
Das macht es sehr, sehr schwierig, finde ich, weil das am Ende heißt es, der Frauenkörper ist fremdbestimmt und reguliert durch die Politik und wir regulieren also in den Familien auch politisch rum. Und jede Person darf auch ihre eigene Meinung dazu haben. Aber wir müssen uns auf eine öffentliche politische Meinung einigen.
Es könnte also alles so einfach sein. Eine selbstbestimmte Medizin, in der ich selbst für mich entscheide, ob ich einen Schwangerschaftsabbruch durchführen möchte. Eine gerechte Medizin, in der ich als Frau sichtbar bin. Ist das alles nur eine Utopie? Oder gibt es sie vielleicht wirklich schon? Eine Medizin, die uns als Individuen wahrnimmt und uns genauso individuell behandelt. Eben selbstbestimmt und gerecht. Erinnerst du dich noch an unseren Standardpatienten? Sorry, ich meinte doch unseren männlichen Standardpatienten. Also die Datengrundlage der allermeisten Studien. Es sieht gut aus, dass wir uns so langsam in der Medizin von ihm verabschieden. Mach's gut, alter weißer Mann.
Das Schöne daran ist, dass wir die Medizin daran auch weiterentwickeln und dass wir hinkommen zu einer individualisierten Medizin, die wiederum Männern und Frauen nutzen wird und sagen können, ja, wir haben nicht mehr so den Standardpatienten, von denen wir alles sozusagen rückschließen auf die anderen, sondern wir behandeln individualisiert die einzelnen Menschen. Das finde ich so wichtig auch an der Gendermedizin, dass es eben genau den Menschen erkennt, egal welches Geschlecht.
Es gibt ja viel mehr als Mann und Frau und vor allem viel mehr als das biologische Geschlecht. Und auch da müssen wir noch hinkommen.
Fakt ist, mit Gendermedizin kommen wir weg vom pauschalisierten Denken, weg vom One-Size-Fits-All-Ansatz. Wir werden individualisierter und zwar unabhängig vom biologischen Geschlecht, Herkunft, Ethnie und so weiter. Mehr Sichtbarkeit für alle. Und die Sensibilität für dieses Thema ist extrem hoch. In der Gendermedizin wird immer mehr geforscht. Zum Beispiel auch die Unterschiede bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Datenlücken, die wir zu Beginn gehört haben, werden also nach und nach mit Wissen gefüllt. Und das ist gut, denn je mehr Menschen über die geschlechtsspezifischen Anzeichen wissen, desto größer ist die Chance, im Ernstfall Hilfe zu bekommen. Wer abtauchen möchte ins Rabbit Hole, google einfach Jentl-Syndrom. Das beschreibt nämlich exakt das Phänomen, dass Frauen Fehldiagnosen und Fehlbehandlungen erhalten, wenn ihre Symptome nicht denen der Männer entsprechen. Und vielleicht gibt es ein paar von euch da draußen, die denken, Gendermedizin ist wieder so ein feministisches Ding, das Frauen vorantreiben. Stimmt, in der Gendermedizin sind viel mehr Frauen unterwegs. Vielleicht auch, weil Frauen erkannt haben, dass sie wirklich schlecht repräsentiert sind. Aber wenn du jetzt auch denkst, von Gendermedizin profitieren nur Frauen, dann falsch gedacht.
Gendermedizin ist eine knallharte Wissenschaft. Das hat überhaupt nichts mit irgendwelchen Befindlichkeiten zu tun, sondern es ist wirklich knallharte Wissenschaft. Und das muss man, glaube ich, auch noch mehr betonen.
Auch Männer haben Vorteile von individualisierter Versorgung. Denn auch Männer werden genauso falsch behandelt wie Frauen. Oder eben wegen falscher Diagnosen auch gar nicht behandelt.
Bei den Depressionen zum Beispiel, schönes Beispiel, diese Depressionsfragebögen, die es da gibt, die sind an Frauen ausgerichtet, weil Männer ja nicht depressiv werden.
Manchmal fühlen sich Männer durch Gendermedizin bedroht und denken, das ist von Nachteil für sie. Aber die Wirklichkeit ist, dass es von Vorteil für sie ist, weil sie dadurch profitieren, dass sie individualisierter behandelt werden und dass ihre individuellen Probleme besser wahrgenommen und dargestellt werden. Und deswegen ist das ein Gewinn für sie. Und das, glaube ich, ist noch nicht bei allen angekommen.
Also Männer, durchatmen. Ihr habt in der Medizin nicht ausgedient.
Dieses alte weiße Männer ist ja eigentlich nur eine Bezeichnung für ein bestimmtes Mindset. Ich kenne auch Frauen, die alte weiße Männer sind. Ich kenne junge Männer, die alte weiße Männer sind. Es geht ja eher um das Mindset.
Also wenn ich was sage, zum Beispiel in irgendwelchen Gremien, und wenn ich schon den Satz anfange, dann wird mir in den Augen gerollt, so, oh, wieder dieses Frauenthema. Wenn ich sage zum Beispiel, haben wir denn da auf die Frauenquote geachtet? Und dann, das ist immer so, das wird so oft so als konfrontativ erlebt. Aber das ist ja gar nicht konfrontativ, sondern es geht ja wirklich nur um die Entwicklung einer gerechteren Gesellschaft. Wie können wir jetzt sozusagen zum Beispiel die alten weißen Männer dazu bringen oder die Menschen mit dem Mindset eines alten weißen Mannes, dass sie verstehen, dass um ihre Frauen, Töchter, Schwestern und so weiter geht und auch um ihr eigenes Leben.
Und mal ehrlich, Schluss mit Konfrontation. Wir brauchen Gespräche, ein gemeinsames Mindset für eine gerechte Medizin für jedes Geschlecht. Darum geht es doch. Und das schaffen wir, wenn wir eben miteinander reden. Wir können nicht die vergangene Forschung bei allen Medikamenten wiederholen oder getrennt nach dem Geschlecht auswerten. Aber wir können jetzt beeinflussen, dass wir die Untersuchungen zukünftig an der Unterschiedlichkeit der Menschen ausrichten. Und Sachen wie Gebärfähigkeit, Zyklus und noch genauer Zeitpunkt des Zyklus einrechnen. Es geht am Ende um die Exaktheit der Medizin und daran, die Forschung, die Diagnosen und die Medikamente anzupassen. Und es gibt einen Lichtblick. Seitdem öffentlich über Endometriose gesprochen wird, hat sich einiges verändert, denn es fehlte hier vor allem an wichtiger Grundlagenforschung. Bald hoffentlich nicht mehr, denn 2023 hat der Bundestag erstmalig 5 Millionen Euro für die Endometrioseforschung freigegeben. Was wir brauchen, sind also genau diese Forschungsgelder und natürlich breitflächige Aufklärungsarbeit, damit das Unsichtbare endlich sichtbar wird. Die Medizin wird zukünftig weiblicher. Und das bedeutet, die Medizin wird gerechter. Endlich. Aber das Wichtigste ist, Frauen, wir sehen euch. Das war die erste Folge der zweiten Staffel von Echt krank. In der nächsten Episode geht es um Obdachlosigkeit. Warum stellt die Versorgung obdachloser Menschen eine Herausforderung dar? Mit welchem Blick gehen die MedizinerInnen und Mediziner durch eine Stadt wie Berlin? Und wie erfolgreich ist das Konzept Housing First aus der sozialen Arbeit?
Ich bin jetzt auch nicht der Heidi Samariter, muss ich auch ehrlich sagen, ne, der jetzt jedes Mal so um Obdachlosen steht und sich da kümmert und so. Aber ich finde, weggucken finde ich immer problematisch.
Vielen Dank an alle unsere GesprächspartnerInnen. Wenn dir die Episode gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt. Echt krank ist eine Produktion von Vivantes in Kooperation mit UVA, Soundpool Studio und Maniac Studios. Ich bin Nelly Thalbach. Tschüss und bis zur nächsten Folge.